Ich habe ein halbes Bier getrunken. SQL ist eine der wenigen Programmiersprachen, die irgendwie verstanden sind.
AutoWeird FM.
AutoWeird FM, Folge 88. Wir sind mit langsamen kleinen Tapselschritten auf dem Weg zur 100. Folge und auch auf dem Weg zum 4. Geburtstag dieses Podcast-Projekts. Mein Name ist Benedikt Ritter. Ich habe heute eine Hose an und das kann nur eins bedeuten. Der Holger Große Plankermann hat sich mal wieder auf den Weg nach Holzheim gemacht. Hallo Holger.
Hallo Benedikt, ich habe keine Hose an.
Ja, das ist mir auch direkt aufgefallen.
Die haben im Zug auch ein bisschen komisch geguckt, ja. Aber... Das muss halt mal sein.
Ist ja auch warm draußen.
Ja, da fahrt ich eine Maske auf.
Ja, guck mal. Ja, 2020 ist alles anders irgendwie, ne?
Das ist richtig, ist auch okay so.
Ja. Ja. Holger, wie geht's dir? Wir haben uns lange nicht mehr on air unterhalten.
Ja, das ist richtig. Ich habe auch so ein bisschen, Sehnsucht auch.
Ja. Ja. Immer wieder Zeit, ne?
Ist immer wieder Zeit, ja.
Wir haben ja beide uns gegenseitig schon vor der Folge gesagt, dass wir uns gegenseitig durch die Folge tragen müssen. Wir sind nicht so in Stimmung, oder?
Das aber, ja, das ist ja, wir haben auch eine Folge geschlabbert, also wir haben ja so einen Slot verpasst. Ja, den haben wir knapp verpasst, aber das hat ja auch Stimmungsgründe.
Wir lassen nach, scheinbar.
Ich glaube, das hatte diesmal
wirklich. Kleines Formtief.
Das war ein kleines Formtief, aber gut, das passiert auch Franck Ribéry, passiert das auch mal.
Ja.
Oder?
Da würde ich mich...
Fragen. Oder Marcus Thuram zum Beispiel, der Spieler des Jahres bei Borussia Mönchengladbach, der französische Nationalspieler, wenn ich von Franck Ribéry rede.
Auf welchem Platz haben die nochmal die Meisterschaft beendet?
Rang 4. Ah, okay. Rang 4, Champions League.
Ist man damit zufrieden in Mönchengladbach, oder?
Ja, schon. Allerdings war man ja auch eine ganze Zeit lang Tabellenführer.
Richtig, man hatte ja eigentlich mehr, man hatte größere Ambitionen.
Also das war jetzt, also den dritten Platz, den hätte man schon kriegen können. Und... ich lehne mich aus dem Fenster, das hört ja auch keiner zu. Die Meisterschaft wäre auch drin gewesen. Wäre drin gewesen, weil die Bayern haben geschwächelt. Es wäre drin gewesen. Mhm. Es wäre drin gewesen.
Aber du sagtest ja, Fußball ist einfach nicht mehr dasselbe ohne Publikum, aber du bist da anscheinend wieder im Game mit dabei, ne?
Nee, also ich gucke mir die Ergebnisse an und freue mich, aber wenn ich mir dann irgendwie angucke, was da vor leerem Stadion und mit gefakter Soundkulisse gespielt wird, das ist nicht das Gleiche.
Ach, da werden dann Stadiongesänge aber erst in der Übertragung oder werden die im Stadion abgespielt, damit die Spieler sich auch irgendwie angefeuert fühlen?
Nee, also in der Übertragung werden die reingehauen.
Ah, okay.
Was auch ein bisschen skurril ist irgendwie. Hm. Wahrscheinlich ist da irgendjemand mit Soundboard, der dann steht irgendwie gefährlicher Angriff, sehr gefährlicher Angriff, vergebene Chance.
Ja.
Ich habe auch meine Tipprunden, da habe ich nicht mit zu Ende gemacht, weil das irgendwie, das Feuer war nicht das, da, aber trotzdem freue ich mich natürlich, wenn die Fohlen in der Champions League sind, ganz auf der ganz großen Bühne.
Ich finde es lustig, dass hat eigentlich jeder Fußballverein so ein, wie sagt man dazu, so wie die Fohlen, es gibt ja die Knappen.
Ja.
Es gibt ja auch die Zebras.
Die Knappen, wer war das denn nochmal gleich? Das ist irgend so ein Ruhrgebietsverein, ne?
Ich fang da jetzt gar nicht mit dir an. Was gibt's denn da noch? Ich weiß, bei Dortmund, da heißen die Socken Hummel. Ne, Biene Maya, oder?
Ja, aber ich glaube, die Biene Maya, das ist nur so ein... ist gut. Ich meine, du kommst ja aus dieser Gegend, wo dieser unsägliche Knappenverein sein Unwesen treibt. Mhm. Und Biene Maya ist so ein lächerlicher Schimpfbegriff.
Ah, okay.
Also, ich muss ja sagen, ich find's ja beide scheiße, oder?
Ist das
nee,
so?
Ich sympathisiere ja qua Sauerländer-Herkunft etwas mehr mit Dortmund.
Lüdenscheid meinst du?
Mit Lüdenscheid, genau, ja. Mit Herne West habe ich es nicht so.
Ja.
Ja, das ist richtig.
Ja, ja, vielleicht müssen wir einfach mal eine AutoWeird FM Sonderfolge zum Thema Fußball machen, wo du einfach eine Stunde lang redest und ich einfach nur zuhöre.
Einfach nichts.
Oder vielleicht auch was anderes mach.
Ja, das können wir tun.
Ja, du hattest ja irgendwie Großes zu berichten hier im Podcast. Du wolltest ja erzählen, wann du dir jetzt eine Switch bestellst.
Ach so, die habe ich schon bestellt. Das wollte ich dir gar nicht so. Nee, ich habe.
Wir sind ja in dem, bevor das Thema anfängt, sind wir immer der Fußball-, Musik-, Popkultur-, Videospiele-Podcast. Mhm. Und deshalb ist jetzt natürlich hier der Blog für Videospiele. Bitte.
Der Blog für Videospiele. Ja, ich bin, momentan ist es so, ist Game Two hat Sommerpause und ich bin so ein bisschen, ich brauche was zu konsumieren. Also wenn ich mir das ganze Gespiel nicht bei Game Two angucken kann, muss ich mir eine Switch kaufen.
Mhm.
wie das alles funktioniert.
Hast du mal darüber nachgedacht, als Ausgleich für Game 2, weil das gerade in der Sommerpause ist, dir bei Twitch irgendwie was zu abonnieren oder so?
Ja, weil mit Twitch. Ich habe bei Twitch mal so ein bisschen angefangen, aber ich werde mit Twitch nicht warm. Es gibt genug andere. GameStar ist ja genauso. Also,
nee, GameStar, ja, GameStar hat extrem nachgelassen.
Ich finde, GameStar ist nicht genauso gut, aber GameStar ist auch schon ganz gut. Hier 4Players ist auch gut und PC Games ist auch ganz gut. Aber das reicht eigentlich als Content. Mhm. Aber gegen so einen pöbelnden Micha, da gab es doch jetzt irgendwie Best of Outtakes, glaube ich, wie sie da irgendwie so ein aus den Outtakes so ein irgendwie so ein Lied oder so zusammengebaut haben.
Okay.
Das fand ich sehr geil. Das war, und ich fand auch noch geil, da haben sie irgendwo auch den diesen Trans-Song haben sie da nochmal gefeatured. Mhm. Damage. fand ich geil.
Ja, ich hatte da mal drüber nachgedacht, dass ich mir vielleicht mal einfach so ein Twitch, irgendjemandem bei Twitch zugucken sollte, weil ich habe auch häufig das Problem, dass ich mich vielleicht für die Story von einem Spiel interessiere, aber einfach keinen Bock aufs Gameplay habe.
Ja.
Last of Us, sehr gutes Beispiel.
Ja, ja.
Finde ich die Welt und die Story interessant, aber das Gameplay ist einfach kacke.
Ja, ich werde da auch nicht warm mit. Ich habe mir das jetzt mal irgendwann für 10er geholt, aber bei Game 2 ist es so, das wird ja alles noch so ein bisschen einsortiert und auch diese kulturellen Querreferenzen dabei und so Witzchen dabei, das finde ich halt irgendwie gut.
Okay.
Das ist halt, das mag ich halt. Also nur das Gameplay selber ist mir dann auch zu wenig. Mhm. Also jetzt nur so Fakten runterrattern. Ja. Das, ja.
Ja, okay, also
Wo ich ja gar nicht mit klarkomme, sind diese ganzen Multiplayer-Twitch-Übertragungen. Also wenn ich mir Valorant irgendwie mir angucke, ich verstehe es einfach nicht. Oder Fortnite-Übertragungen. Okay. Also das ist, ich gucke dem iCard noch mal ganz gerne zu, aber weiß ich nicht.
Ach, krass. Ja, Confession. Ich habe mir bis jetzt ehrlich gesagt, doch, ich habe einmal beim AEK reingesappt, als er Spider-Man gezockt hat, glaube ich.
Ist auch, ja. Das,
ja,
ja.
Ja, müsste ich vielleicht mal machen irgendwie. Naja.
Ja.
Ja, sonst irgendwas Neues an der Spielefront?
Eigentlich nicht, ne. Eigentlich nicht. Ich denke mal in der Switch nach, aber wer mich kennt, wird wissen, dass das nichts wird.
Ich werde dich da ein bisschen antreiben. Ich glaube, das ist eine gute Sache, denn ich spiele ja aktuell Pokémon Schwert.
Mhm.
Ein sehr geiles Spiel.
Spielen? Mhm. Hat das auch einen hohen Polish?
Das hat einen sehr hohen Polish und es ist auch einfach ein sehr gutes Spiel.
Mhm.
Ist so ein bisschen so eine Rückbesinnung an die Kindheit. Ne?
Ja, ist auch so ein bisschen auch so kulturhistorisch ist das auch relevant.
Ja, spielehistorisch.
Der Feuilleton überschlägt sich.
Ja, nee, also man muss sagen, es ist nicht so anspruchsvoll. Es ist eigentlich, man drückt einfach immer nur eine Taste und dann gewinnt man. Aber irgendwie macht es Spaß. Keine Ahnung.
Ja, Gewinn macht mal oft Spaß. Mhm. Ne?
Ja, aber Gewinn macht ja eigentlich nur Spaß, wenn man auch, wenn es quasi ein Risiko des Scheiterns gibt. Wenn du eigentlich nicht scheitern kannst, dann fühlt es sich ja nicht mehr wie Gewinnen an.
Das ist es quasi der Gegenentwurf zu Dark Souls. Wo Verlieren quasi das Gewinnen ist.
Ja, genau. Mit solchen Spielen kann ich gar nichts anfangen, muss ich sagen.
Ich habe es noch nicht probiert, weil ich glaube einfach,
ich habe in der Richtung, also ich habe einmal ganz kurz Bloodborne angefangen, das ist ja auch so ein Souls-like von FromSoft.
Souls-like ist auch sowas, dazu muss man irgendwie Souls-like ist.
Ja. Also, ja. Und dann habe ich Hollow Knight relativ lange gespielt, glaube 14 Stunden ungefähr.
Das ist ein Jump'n'Run, oder nicht?
Naja, das ist ein Metroidvania Souls-like.
Ah, okay, na gut.
Also es ist halt Metroidvania-Style, dass du halt eine große Welt entdecken kannst und immer.
Aber nicht linear?
Genau, nicht linear. Du gewinnst neue Fähigkeiten dazu, die dir dann neue Wege eröffnen.
Backtracking ist da angesagt.
Und dann und gleichzeitig richtig krass schwer. Und wenn du stirbst, kannst du dein
Permadeath
verlieren und so. Nee, Permadeath nicht. Das wäre ja ein Roguelike.
Ach so, okay. Ah, da, okay. Hm.
Ja.
Okay. Da verstehe ich schon.
Vielleicht müssen wir da mal ein Detail zu machen.
Vielleicht, ja.
Aber da sind wir einfach beide nicht mehr genug im Detail drin, glaube ich, was Videospiele angeht.
Ja, aber ich glaube, für eine Folge ist dafür Kaffee auch gereicht.
Ja. Nee, aber Kaffee, da kennen wir uns schon besser aus als mit Videospielen.
Das kann sein, ja. Das kann. Super Meat Boy habe ich mal gespielt. Kennst du das?
Mhm.
Das war mal eine Zeit lang, war das voll der Hype.
Mhm.
Ein ultra, also bockschweres Jump'n'Run, dessen, das ist unglaublich schwer. Aber ich habe noch nie ein Spiel gespielt mit so einer präzisen Steuerung.
Okay.
Also jedes Mal, wenn du irgendwie scheiterst, ist das ist nie. Ich habe jetzt diesen Pixel verpasst und jetzt, verdammt, spring doch nochmal. Das ist Du bist es immer selber. Du hast es immer selber verbockt.
Okay.
Und das ist halt geil. Mhm. Das ist, und du kriegst halt am Ende, wenn du es dann geschafft hast, also musst quasi, ist es quasi immer nur ein Bildschirm, den du schaffen musst, wo dann irgendwie 1000 Sägeblätter und wo du schon relativ timinggenau springen musst. Und du kriegst am Ende halt dann angezeigt alle deine gescheiterten Versuche in einem Bild. Und den einen erfolgreichen war so.
Okay.
Das sieht halt sehr chaotisch aus, wie da alles wuselt und irgendwelche Sägeblätter reinspringt und sowas. Das ist schon, das ist trotz des Frustrationslevels ein sehr, sehr gutes Spiel.
Ja, das habe ich auch über Celeste gehört. Das ist auch so ein Spiel, was so immer ein Bildschirm ist und ein bisschen Jump'n'Run-mäßig und relativ schwer auch. Und da wird halt viel darüber gesprochen, dass die Story wohl auch so toll sein soll da dran.
Mhm.
Das finde ich immer ganz cool, wenn so, sag ich mal, Indie Games oder Spiele, die halt einen sehr reduzierten Grafikstil haben oder halt so ein bisschen 8-Bit-mäßig aussehen, wenn die das dann trotzdem schaffen, irgendwie über ihre Story Emotionen zu transportieren, das ist immer
ziemlich
cool.
Ja.
Ja.
Indie-Spiel, Story, weiß ich nicht, da fällt mir gerade noch, der Name fällt mir nicht. Der Vorgänger von Transistor hieß?
Bastion.
Bastion, ja, grandioses Spiel. Hast du gespielt?
Ich habe es gespielt, aber nicht lange.
Ich hab das eine der wenigen Spiele, die ich durchgespielt habe. Fand ich ein grandioses Spiel.
Da gab es immer so einen Erzähler, der ein bisschen kommentiert hat, was du gemacht hast.
Genau, das war grandios, also fand ich richtig gut.
Okay.
Weil Grafikstil geil, Gameplay geil, Story geil und mit dem Erzähler, das kannte ich vorher noch nicht. Mhm. Also richtig geiles Spiel.
Okay.
Und von Transistor war ich dann etwas enttäuscht.
Okay. Ja, aber du weißt ja, manchmal ist es halt einfach so das Erstlingswerk, das man danach nicht nochmal übertreffen kann.
Das ist richtig, ja. Ja.
Naja. Jetzt müssen wir gleich irgendwie über Technik reden.
Oder? Nee, über Musik müssen wir doch erst reden, oder nicht?
Achso. Sollen wir die erst was trinken? Oder haben wir Hausmitteilung? Sind das gerade Hausmitteilung?
Ich weiß nicht. Ich
Holger Switch ist irgendwo eine Hausmitteilung. Die wird wahrscheinlich uns nochmal wieder begegnen in den nächsten Folgen.
Naja.
Gibt es sonst irgendwas zu berichten?
Meetups habe ich verbaselt. Hm. Weiß ich nicht.
Ja, irgendwie die ganze Meetup-Szene versucht sich ja irgendwie neu zu erfinden.
Mhm. Was ja auch gut ist. Also das ist ja, Punkt. Ist eine gute Sache, aber irgendwie ist, ja.
Also meins ist es nicht, ehrlich gesagt, muss ich sagen.
Ja, ich muss da noch ankommen. Ich vermisse schon so ein bisschen, also einfach Sachen mitzunehmen.
Das Gratis-Essen, ne?
Das Gratis-Essen vermisse ich auch, aber auch dieses über den Tellerrand blicken. Mhm. Sich einfach mal einen Vortrag anzuhören.
Das gerade das Essen nehmen und dann über den Tellerrand hinweg blicken und gucken, wer ihm gegenüber sitzt.
Du bist so negativ. Also das ist.
Nein, du hast schon recht. Sehr geile Story. VMware hat irgendwie ein Spring-Meetup veranstaltet vor einigen Wochen und die haben jedem, der sich da angemeldet hat, eine Pizza zugeschickt. Sie haben das irgendwie organisiert, dass alle Leute konnten dann sagen, okay, Margarita, Salami oder was auch immer. Gab es irgendwie 3 Pizzen zur Auswahl und jeder hat eine Pizza bekommen, zum Zeitpunkt, wo das Meetup war.
Das ist geil.
Ja, das fand ich auch ziemlich cool.
Das ist geil.
Also mal schnell bei der VMware Meetup-Gruppe anmelden,
ja,
damit man da immer die Pizza zugeschickt kriegt.
Das ist eine geile Idee.
Ja.
Du willst was trinken? Ich überlege gerade auch, ob wir nochmal über Musik reden müssen. Gibt es was Relevantes? Gibt es ein neues Tool-Album?
Ich glaube, nicht in den nächsten 15 Jahren.
Ich glaube, das ist auch das letzte Tool-Album.
Hm, glaube ich auch.
Ja. Nee.
Aber Musik ist ja auch so ein Topic, da begegnen wir uns selten irgendwie. Also
das ist richtig, das ist, ja.
Da sind die Diskussionen auch nicht so.
Ich hab dir letztens ein Video über Mark Forster geschickt, das du nicht beantwortet hast.
Ich habe es mir nicht angeguckt, ehrlich gesagt.
Ist
noch auf meiner Anguckliste.
Da hat irgendjemand Mark Forster einfach mal eingeordnet. Mhm. Oder den neuen deutschen Pop einfach mal eingeordnet und da einfach mal eine Meinung zu gehabt.
Ja?
Ja.
Eine harte Meinung?
Ja.
Okay.
Ja.
Ich gelobe, dass ich es mir angucken werde.
Ja, ich fand es sehr gut. Ich habe sehr viel genickt. Mhm. Mein Nacken war hinter steif vom Nicken.
Und du warst stolz, dass du irgendwelchen Underground norwegischen, weiß ich nicht, was Metal hörst.
Norwegen
Black oder Death Metal?
Norwegen ist ja Black Metal.
Okay.
Aber es wurde zum Beispiel, es wurden Textanalysen gefahren und es wurden Texte von Mark Forster und von, wie heißen die anderen Künstler mit wenig mit Charterfolgen, weiß ich jetzt nicht. Auf jeden Fall wurde er zum Beispiel mit Bosse verglichen.
Mhm.
Und Bosse finde ich auch gut.
Mhm.
Und da wurde das wurde quasi künstlerisch und musiktheoretisch begründet, warum Boss einfach der bessere Mensch ist.
Ah, okay. Ja. Das klingt gut.
Ja, das war doch einfach, ja, das war meiner Nerd-Arroganz zuträglich.
Ja, das kann ich mir total gut vorstellen.
Ist das so? Na gut, ja.
Ja, Bier.
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 Du hast Bier besorgt.
Ich war ein bisschen, hier war so ein bisschen der Biernotstand ausgebrochen. Mhm. Und da bin ich nochmal schnell zum örtlichen Rewe gestiefelt und habe da ins Craft-Bier-Regal reingeblickt und mir gedacht, okay, für einen Rewe ist echt eigentlich die Auswahl immer ganz okayisch. Mhm. Und ich habe heute besorgt ein Meisel and Friends Weizen IPA.
Wir hatten ja letztens in der Folge ein Weizen IPA. Richtig, und waren relativ begeistert.
Ich habe ein bisschen Hoffnung, dass es geil sein könnte. Dann habe ich ein Brewdog Kiezkeule.
Das habe ich noch zu Hause im Kühlschrank, weil ich das einfach so geil fand, weil das ist quasi ein Dortmunder Export als Craft Beer.
Ja, ein Dry Hop Dortmunder Export.
Das finde ich geil.
Mit aber auch nur 5,8%. Also ui, ich sehe gerade, das Weizen IPA hat 13,8%. Hoppla. Ach nee, doch nicht. Sorry, das ist was anderes. Das hat 6%. Das hat 13,8% STW, was auch immer das bedeutet.
Stammwürze.
Ach, Stammwürze, natürlich. Wie viel Grad Platon ist das? Und dann haben wir hier das Brillo Pale Ale.
Ja, ich glaube, man
das ist ein Klassiker.
Das ist ein Klassiker. Man spricht da, glaube ich, das L mit dem Strich durch, spricht mir ja anders aus, habe ich ja gelernt.
Wie spricht man das denn aus?
Ich glaube, Bur. Mhm. Ja.
Ich weiß jetzt trotzdem noch nicht, wie man den ganzen Namen ausspricht, aber
ja.
Wenn es euch interessiert, ihr findet den Namen in den Shownotes, dann könnt ihr das nachkaufen, wenn ihr wollt, oder halt auch nicht. Ich würde sagen, die Reihenfolge wäre wahrscheinlich eher diese hier. Und wir fangen mit dem Pale Ale an, oder?
Ja, nee. Oder? Ich hätte, glaube ich, ich würde so gehen, glaube ich. Also schon mit dem Pale Ale anfangen. Doch, und der Export ist jetzt nicht so weit weg vom Pilz, weil.
Ja gut, aber es ist ein Dry Hopped. Ja, okay. Ja gut, machen wir das.
Und das ist halt ein IPA. Das
ist ein Full-Blown Weizen-IPA.
Ein Full-Blown. Aber die Pale hätte ich jetzt nicht angefangen.
Jetzt habe ich es aber schon aufgemacht.
Ach so.
Womit hättest du denn angefangen?
Nee, auch damit. Ich wollte dich einfach nur ein bisschen verunsichern. Du guckst halt immer so herrlich wie so ein Reh.
Wie so ein angeschossenes Reh.
Wie, ne? wie so eine Gazelle.
So, ich lasse das mal hier aus der Flasche.
Ja, und guckst mal, wie spät es ist.
Dosen gibt es da in dem Craft-Beer-Regal nämlich nicht, obwohl natürlich jeder weiß, die Dose ist ja das Fass des kleinen Mannes.
Ja.
Und ist ja auch besser für den Erhalt des Aromas.
Ja, weil es auch nicht so, weil es kein Licht durchlässt.
Aber da im Rewe gibt es halt nur Flaschen.
Ich bedanke mich und
dann sagen wir mal zum Wohl, Stößchen.
Oh, das riecht doch schon ein bisschen.
Das riecht gut, aber du kennst das doch, oder?
Ja, aber ich habe es lange nicht getrunken. Mhm.
Ich habe gestern übrigens wieder mal ein Sierra Nevada Pale Ale vom Fass getrunken. Da war es irgendwie ganz lecker.
Irgendwie ganz lecker? Oder was war denn jetzt der... Was hat denn das Sierra Nevada Pale Ale vom... Ach, das Bitburger hat ja das vom... Das ja. Bitburger Pale Ale. Hat der wohl keinem erzählen, man.
Ja, dieses Bier...
finde ich gut.
Kommt
gut.
Ganz schmackofatzig daher.
Ja, finde ich gut. Hat ein bisschen was, ich finde, irgendwie Honig ist da so ein bisschen was, so eine süße.
Es hat so eine süßliche Note, der Schaum ist auch relativ fest. Mhm.
Also ich finde das ein gutes Bier.
Gute Karbonisierung.
Mhm. Ja, schön trüb. Man muss ja irgendwie, habe ich ja gelernt, man muss es ja so schräg halten, weil man, also auch völlig aus, man sieht das nicht, dass es wenn das trüb ist, wenn man das so gerade hält, man muss das so schräg halten.
Ah ja, na klar.
Weil das ist auch wichtig.
Ja.
Was Technisches.
Ich glaube, da sind wir jetzt dann an dem Punkt angekommen, wo wir uns jetzt wirklich hier mal über die Fakten unterhalten müssen, Holger. Und ja. Du hattest da was vorbereitet.
Ich hatte was vorbereitet. Ach, wunderbar, dass du das so spielst. Wir hatten letztens eine Folge gemacht zusammen. Mhm. Wir haben schon mal zusammen eine Folge aufgenommen. Mhm. Und in der Folge ging es um E-Mail. Und es ging um die E-Mail-Revolution. Und es ging um... Es ging auch hauptsächlich darum, darzustellen, dass der Holger mit E-Mail einfach gar nicht klarkommt, weil sein roter Nöppel immer irgendwelche Zahlen hat, die vielleicht auch mal dreistellig sind.
Ja.
Vielleicht, also vierstellig geht auch. Geht auch. Aber da gibt es jetzt einen Dienst, der das Ganze revolutioniert hat. Mhm. Und dann haben wir uns im Nachgang überlegt, tja, so eine Revolution ist einfach. Aber wo könnten wir denn noch eine Revolution gebrauchen? Mhm. Und da hast du was vorbereitet.
Bevor ich dazu übergehe, was ich vorbereitet habe, wollte ich dich mal kurz fragen, was hattest du denn dazu vorbereitet? Nein, hast du denn dich dazu entschieden, also es ist ja eigentlich, das liegt ja eigentlich auf der Hand, dass man sich dazu entscheidet, aber ich frage trotzdem einmal, es ist einfach eine rhetorische Frage.
Ich habe noch keine Switch bestellt.
Hast du dich dazu entschieden, $99 in eine bessere E-Mail-Experience zu investieren und hey.com zu...
Ich habe seitdem habe ich nichts davon denen gehört. Also von daher, die haben mich noch, also weiß ich nicht. Also wenn das ein...
Dein Probabo ist jetzt abgelaufen dann.
Gut, dann habe ich das nicht.
Ich auch nicht.
Also, ja. Ja,
es Punkt. War irgendwie relativ, wie soll ich sagen? Es war irgendwie relativ unspektakulär am Ende des Tages, ne? Also, wir hatten ja dann noch da diesen Key und haben gesagt, wer einen haben will, der kann
sich melden. Ja, gut, wir waren auch ein bisschen spät dran.
Ja, wir waren ein bisschen spät dran, da gab es das irgendwie schon für alle umsonst, also ohne irgendwie Beta-Invite und, ja.
Also, was heißt, ich finde es, also, ganz gut, aber Revolution ist also für mein Nutzerverhalten ist es nicht, aber ja. Da gibt es ja noch so ein paar technische Sachen, die ich so im Nachgang erfahren habe. Also für viele Leute scheint das ja wirklich genau den Nerv zu treffen.
Weil die irgendwie die Kontrolle über ihr Postfach verloren haben, oder?
Das weiß ich nicht. Und was, es ist ja weniger JavaScript, glaube ich, auch da drin. Mhm. Also es ist ja keine Single-Page-Applikation, sondern es ist ja, glaube ich, basiert auf diesem Hyper- weiß nicht, Hyperlink. Das heißt nicht Hyperlink. Hyper, weiß nicht. So ein railsiges JavaScript-Framework, was eher so Richtung Progressive Enhancement geht. Mhm. Dessen Namen ich jetzt vergessen habe. Das, okay. Ja. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Was ja auch einige Leute gut finden.
Ja.
Es soll ja Leute geben, die JavaScript nicht gut finden.
Ist das auch ein Self-Contained System?
Ein Self-Contained System? Mhm. Das weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dann müsste man den David mal fragen.
Ja. Dann, gut, also Thema Hey. Wir haben anscheinend den Hype mal wieder verpasst irgendwie oder haben ihn nicht gesehen und werden wahrscheinlich dann in 2 Jahren sagen, ach kacke, wären wir mal dabei gewesen bei den Ersten und hätten das mal verstanden, dass das die Revolution ist. Aber wir sind ja jetzt hier heute zusammengekommen, um andere Dinge zu revolutionieren. Und die Spielregeln, die wir uns vorher ausgedacht haben, sind, dass jeder von uns sich ein paar Punkte überlegt oder ein paar Themen überlegt. Die müssen jetzt nicht unbedingt was mit Softwareentwicklung zu tun haben, können sie aber. Also eine Sache, die man mal revolutionieren müsste. Und am besten...
Ach, das war das Thema?
Richtig.
Ach so.
Am besten nicht nur sich zu überlegen, welche Sachen man revolutionieren könnte, sondern vielleicht auch so eine Idee zu haben, wie man das revolutioniert.
Das ist natürlich relativ einfach. Wie man das macht, dann können wir direkt hier nach einem Startup gründen. Oder? Natürlich, klar. Also wir haben im Vorfeld uns zusammengesetzt und wir sind beide natürlich nicht zufrieden mit den Ergebnissen, die wir hier haben. Und wenn ich dich so reden höre, erwartest du jetzt natürlich einen kompletten Businessplan bei dem. Also mir geht es eher darum, zu beschreiben, wo ist das Problem und was ist blöd und haben wir das Problem schon länger und was könnte man daran tun? Also die bei einigen Sachen fehlt mir ein Lösungsansatz, aber das finde ich ist, also das können wir, also kann ich jetzt in so einer Folge oder können wir, glaube ich, nicht so leisten.
Ja, das ist mein Minimalanspruch, ehrlich
gesagt. Das ist richtig, das kann sein und ich bin sehr gespannt, was du ablieferst.
Ja. Ja, dann leg doch einfach mal los.
Ich lege einfach mal los. Ich lege mit einem Thema los. Ich muss zugeben, das Thema beschäftigt mich weniger als es noch vor einigen Jahren der Fall war. Aber das war ein Thema, wo Jörg, der alte Kotlin-Veteran,
ja.
Wir haben im Büro ja längere Zeit gesessen und wir haben immer gesagt, dieses Thema, das muss revolutioniert werden. Mhm. Das ist nicht geil. Mhm. Und wenn man mal irgendwie was komplett neu aufbaut, muss das irgendwie besser gemacht werden.
Ja.
Und es geht um das Thema Datenbankzugriff.
Okay.
Es geht letztendlich, also der Kevin wird jetzt sofort sagen, ja, bei Smalltalk war das ja alles viel besser, das stimmt auch in Teilen. Das zumindest früher war das so, TM, heute weniger, aber trotzdem ist es so, dass die Daten, so eine Datenbank irgendwie so ein Fremdkörper ist. Mhm. Also zum einen ist es, ich benutze eine komplett andere Sprache, um auf die Datenbank zuzugreifen meistens. Und SQL ist ein bisschen komisch und selbst so ein HQL oder so eine Mongo-Zugriffssprache ist auch so ein bisschen anders. Mhm. Das ist auch ein externes System. Und es ist oft nicht einsehbar, dass das nicht selber mit meinem System verbunden ist. Mhm. Also warum ich da diesen Schnitt mache.
Ja.
Das kann man sich jetzt alles begründen. Vielleicht redet man sich das auch ein bisschen schön. Mhm. Jetzt kommt der nächste auch schon mit objektbasierten Datenbanken oder XML-basierten Datenbanken. Das gibt alle.
Den Gedanken hatte ich auch direkt. Ja. Es gibt ja da sicher, also in der Tat auch Entwicklung.
Richtig. Das hat sich irgendwie nicht, da kommen wir jetzt fast schon aber in diese Richtung in die Analyse. Es gibt schon Systeme. Es gibt auch viele, viele Datenbanken. Vielleicht ist das auch dann weniger das Problem. Aber also wir haben das Problem damals gehabt, wir sind durch diese Hibernate-Hölle durchgegangen. Mhm. Hier Object Relational Mapping, was für Hello World super funktioniert und dann oft auch nicht.
Ja. Ich möchte einmal kurz nochmal, also geht es dir jetzt darum, Datenbanken an sich zu revolutionieren oder würde jetzt schon irgendwie eine neue Datenbankzugriffs-Library das Problem für dich
lösen? Ich glaube fast, wenn Datenbankzugriff Teil der Sprache, der Programmiersprache wäre, oder das für mich ist Teil der JVM. Also wenn ich zumindest für
Leute, ihr habt es hier live in AutoWeird.fm gehört, Holger möchte gerne Cobol programmieren.
Nee, das ist
ist es da nicht genau so?
Das kann sein, ja, das kann sein.
Ich dachte, du würdest dich da ein bisschen besser mit auskennen als ich, aber ich habe das so verstanden, dass bei COBOL der Datenbankzugriff so ein bisschen irgendwie
da reingemixt ist. Das ist auch, aber ja gut, das ist ja.
Boah, jetzt habe ich dich aber richtig erwischt,
ey. Ja, das weiß ich nicht, ob das. Ja, das kann sein.
Würdest du hier on air sagen, dass das etwas ist, was an COBOL gut ist, was dir gut gefällt an COBOL?
Nein. Nein, nein, nee, tja, aber ich spiele den Ball einfach mal zurück. Ist das für dich was Naturgegebenes, dass ein Datenbanksystem nicht Teil meines eigentlichen Systems ist? Also, dass das separat.
Du meinst, dass es eine eigene Software ist,
sozusagen? Dass es eine eigene Software ist. Mhm. Also, mein Punkt ist eher, dass ich für meinen normalen Payload, sag mal 50-60%, wahrscheinlich mit irgendeiner Standardlösung auskomme, die für jede für viele Software einfach gleich ist. Und für Sonderszenarien, ja gut, dann kann ich mir was Externes dazu holen.
Also das ist für mich nicht unbedingt Natur gegeben oder muss nicht unbedingt so sein. Aber also COBOL ist halt ein Beispiel, wo es, glaube ich, bisschen mehr integriert ist und es gibt ja auch so Sachen wie in den
Oracle. Smalltalk zum Beispiel.
Smalltalk. Bei Smalltalk weiß ich jetzt nicht, wie es da war. Aber bei Oracle gibt es ja diese Oracle Forms oder irgendwas. Das sind doch auch irgendwie Sachen, glaube ich, die man in der Datenbank implementiert und dann kommt man, glaube ich, in Bereiche, wo man dann auch nicht sein will.
Ja, aber also, das hat diese
Versuche ja gegeben und es ist ja anscheinend gescheitert.
Das ist für mich eher der Versuch von der anderen Seite. Ich nehme eine komplexe Datenbanksoftware und gebe der eine Berechtigung, indem ich dann noch ein bisschen mehr Programmierfähigkeit reinmache.
Ja, du hast halt eine Laufzeitumgebung, die irgendwas ausführen kann. Die kann halt Queries ausführen und dann kann sie halt auch noch Programmcode ausführen.
Ja, ja, nee, sehe ich anders. Nee. Das ist einfach eine Oracle-Datenbank, der ich einfach mal so ein bisschen drauf geboltet habe, dass man dann auch so ein bisschen was, so ein bisschen Formularlogik habe. Das müsste für mich auch gar nicht so eine komplexe Oracle-Datenbank sein.
Okay. Eigentlich geht es dir um diesen Bruch quasi, ja. Diesen Punkt, wo dann da steht irgendwie Connection Manager, Connection und dann Session, Get Session und dann Statement, Prepare und dann mein Query und dann kriegst du irgendwann was zurück, genau. Und denkst so, was habe ich denn jetzt hier alles gemacht, nur um an irgendwelche Daten dran zu kommen?
Das ist richtig, ja.
Und das hättest du lieber
Person.save.
Ja, okay. Ja, okay. Ist ein interessanter Gedanke und
Interessant.
Deine Idee wäre, dass das dass die JVM quasi gleichzeitig auch eine Datenbank ist, sozusagen.
Mir zumindest eine Möglichkeit gibt, Daten zu persistieren in irgendeiner Form. Also zu persistieren und zu und abzufragen.
Hat sie ja. Es gibt ja den Object-Output-Stream. Da kannst du ja ein Objekt serialisieren und auf eine
Datenbank. Jetzt kommt damit serialisieren. Okay. Dann ist alles gelöst.
Dann sind ja die Probleme gelöst.
Ja.
Ja.
Wie gesagt, irgendwie.
Vielleicht.
Die letzten 4 Jahre, weiß ich nicht, hatte ich diese Probleme auch nicht mehr, muss ich sagen, weil irgendwie. Vielleicht ist die Integration einfach mittlerweile so gut geworden, dass es einfach egal ist. Also vielleicht auch andersrum, weswegen wird es denn nicht gemacht? Weil SQL im Speziellen einfach wahnsinnig gut verstanden ist. Und SQL eine der wenigen, sag ich das jetzt? Ich sag es einfach. Ich habe ein halbes Bier getrunken. SQL ist eine der wenigen Programmiersprachen, die irgendwie verstanden sind.
Er hat in Wirklichkeit schon 1,5 Biere getrunken.
Nein, aber das,
Ja, also Datenbanken, die müssen ja auch schwierige Aufgaben lösen, ne? Also die müssen halt, also
ja,
die sind halt auf eine bestimmte Art und Weise implementiert, die halt auch darauf ausgelegt ist, wie die Daten dann am Ende des Tages mal auf einer Festplatte oder auf einem Block Dingsbums-Device gespeichert werden. Ja, genau. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob SQL vielleicht auch ein bisschen daraus entstanden ist, wie die Daten abgelegt sind. Mhm. Dass das quasi eine Sprache ist, die ja auch ein bisschen darauf gerichtet ist, dass das gut zu guten Abfragen führt. Mhm. Vielleicht rede ich auch gerade kompletten Quatsch. Und ich weiß auch gar nicht, wo ich damit hin will. Aber
ich lass dich einfach mal rennen. Und wenn du dich da verheddert hast, dann
hol ich dich auch. Aber ich denke, das ist einfach ein Punkt, auf den wir uns einigen können. Deshalb ist das vielleicht einfach was ganz anderes, gigantische Datenmengen zu speichern und abzufragen, als jetzt einfach person.save aufzurufen. Weißt du, wie ich meine?
Deswegen meine ich ja mit irgendwie für den, vielleicht sind das nur 60% der Fälle. Mhm. Ich glaube einfach, dass ich ein person.save bei einer mittelgroßen Anwendung, vielleicht brauche ich für den Haupt-Use-Case meiner Anwendung keine Graph-Datenbank. Mhm. Aber für die 20% schon.
Also, was ich, glaube ich, sehe oder beobachtet habe in den letzten Jahren, ist, dass Datenbankentwicklung und Anwendungsentwicklung sehr viel näher zusammenläuft, dass das quasi Teil eigentlich der Softwareentwicklung wird und nicht mehr so ist, wie es halt vielleicht früher war, dass es da irgendwie den DBA gab,
ja,
der stimmt. So die Herrschaft über das Datenmodell hatte und dem musste man erstmal irgendwie einen Antrag schreiben, damit er irgendwie ein Feld hinzugefügt hat. Mhm. Und vielleicht wird es auch deshalb einfacher für den Entwickler halt auf die Datenbank zuzugreifen, weil der Entwickler sich oder die Entwickler sich die Datenbank so herrichten können oder so schaffen können.
Das ist ja quasi dann auch schon Teil von so einem NoSQL-Gedanken, das ist Schema oder Halbschemalose, wo ich quasi, wo ein DBA weniger Aufgaben hat.
Ja, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ich habe jetzt eher an so Sachen wie Liquibase gedacht und Anwendungen, die ihre Migrationsskripte einfach im Release mitbringen und die dann selber anwenden und so. Aber das ist natürlich auch noch ein Punkt, dass es mit MongoDB dann, wobei ja nicht viele Leute gut über MongoDB sprechen. Keine Ahnung, ich habe selber mit MongoDB jetzt nicht so wirklich viele Erfahrungen gehabt, Ein Freund des Hauses, mit dem wir uns ab und zu mal unterhalten, der hat ja öfter schon mal gesagt, dass er MongoDB jetzt nicht so toll findet.
Das ist richtig, aber ja. Hm.
Hast du irgendwie Erfahrungen, gute oder schlechte oder neutrale Erfahrungen
mit MongoDB? Neutral hätte ich jetzt erstmal. Neutral bis gut sogar, aber weiß ich jetzt, im aktuellen Projekt setze ich MongoDB ein, aber nicht Mongo selber, sondern irgendwie in so ein Microsoft-Flavor. Mhm. Also so ein Azure-Gedöns. Mhm. Und es hat so seine Eigenheiten. Die Eigenheiten kommen aus meiner Sicht eher aus dem Microsoft-Umfeld als von diesem NoSQL-Ansatz. Dieser NoSQL-Ansatz ist irgendwie, er hat so seine Tücken, hat so seine Eigenheiten. So als alter relationaler Hase findet man das schon nicht so geil.
Ja.
Aber das ist auch schon, es hat schon seine Vorteile. Es ist schon irgendwie auch so. Also so Queries, wie man das beim Redaktionalen gewohnt ist, wo da irgendwie dein Left Outer Join, bam, und dann riesen Query, und die ist dann die optimierst du noch mit dem Ausführungspfad und bam, die bam. Das geht da einfach nicht.
Da kannst du im Endeffekt nur wirklich Abfragen auf einer Collection machen, ne?
Also genau.
Kannst du nicht so zusammenführen irgendwie.
Das ist ein komplett anderes Denken. Was ist aber nicht unbedingt schlecht ist, sondern ist einfach nur anders und ist halt auf einen anderen Use Case optimiert.
Okay.
Aber ich merke schon, irgendwie so richtig, das Thema hebt nicht ab.
Doch, ich finde das, als du das angefangen hast, habe ich wieder so gedacht, geil, dass wir Podcast machen, weil ich komme halt so mit meinen Gammelthemen um die Ecke und dann haust du eine Sache raus, wo ich direkt 10 Gedanken zu habe.
Ach so.
Ein anderer Gedanke, den ich dazu habe, wir hatten ja uns schon öfter mal ein bisschen über Akka unterhalten, und da ist die Datenbank, wenn du Akka Persistence benutzt, doch irgendwie stärker versteckt quasi, weil Akka Persistence im Endeffekt ein Changelog schreibt von allen Commands, die auf deinen Aktoren angewendet wurden.
Mhm.
Und wenn das Ding startet, dann stellt das einfach den neuesten Zustand von diesen Aktoren wieder her.
Mhm.
Das heißt, du hast nicht so diesen, also so wie ich es verstanden habe, und ich habe es ja nicht gut verstanden, du hast nicht so diesen Fall, dass du da irgendwo hingehst und irgendwie Queries machst, sondern du hast einfach immer die Aktoren quasi im Speicher, mit denen kannst du Dinge tun.
Mhm.
Das heißt, du machst etwas mit.
Das ist doch fast, ja, das.
Müssen wir alle ab morgen Acker machen? Musst du morgen deine Anwendung auf der Arbeit auf Acker migrieren?
Ja. Nee, aber letztendlich ist das doch genau das. Du hast den Zustand im Speicher und flasht den dann halt regelmäßig weg.
Mhm. Mhm. Aber du hast nicht so diesen Punkt, wo du sagst, lade mir das mal aus der Datenbank, sondern das
genau.
Ist so, als ob du nur in deinem Acker-System unterwegs bist.
Ja, genau.
Du hast keine expliziten Load-Kommandos quasi.
Mhm. Ja. Das wäre ja letztendlich genau so, wie wenn du einfach eine Java-Anwendung hättest, wo du quasi du hast nur von mir aus nur ArrayList oder nur HashMaps, schmeißt das in die HashMap rein, und um die Persistenz musst du dich gar nicht kümmern.
Ja.
Da sind jetzt sehr viele Haken dran, klar, aber warum nicht, oder? Das mag für viele Use Cases reichen. Ja, das ist, keine Ahnung. Und dann von mir aus annotierst du dein ob, ja gut, dann bist du schon relativ hart Richtung JBA unterwegs. Dann hast du dein Modell persistible, und dann war's das.
Ja. Ja, hört sich für mich so an, als ob wir gerade Datenbanken revolutioniert haben, oder?
Wir haben gerade Datenbanken, sehr gut. Ja.
Hast du da noch einen Punkt zu?
Irgendwie? Ich eigentlich nicht. Du, nee, also ich weiß halt nur noch, das Thema wollte ich eigentlich gar nicht bringen, aber der Jörg und ich haben nur so hitzig drüber diskutiert.
Du wolltest jetzt irgendwie erstmal so ein Antastthema, wolltest jetzt erstmal reinbringen, ne?
Ja, es ist so ein Starterthema ist das. Ein ganz klassisches Starterthema, bevor ich gleich mit den kontroversen Themen komme.
Ich muss sagen, ich habe ein Thema, wo ich mir ein bisschen Gedanken, oder wo ich meine Gedanken ein bisschen zu, oder anders. Ich fange mal mit meinem konkretesten Thema an, und danach geht es eher in so eine Kentback-TCR-Limbo-Richtung. Ich glaube, das habe ich, ich weiß nicht, ob ich das sogar on-air schon gesagt habe oder ob wir das nur miteinander besprochen haben, aber ich bin der Meinung, man müsste einfach mal Bookmarks im Browser revolutionieren. Also nicht weniger technisch, denn ich habe festgestellt, meine Benutzung von Bookmarks, ich verstehe Bookmarks nicht, ehrlich gesagt.
Mhm.
Ich fange da immer an, jedes Mal ist mir aufgefallen, wenn ich den Arbeitgeber wechsle oder so, dann denke ich mir so, oh, diese ganzen wichtigen Dinge, die ich hier jetzt neu habe, die muss ich mir aber schnell...
Jedes Mal, wenn du den Arbeitgeber wechselst.
Ja, also ich habe erst dreimal den Arbeitgeber gewechselt, aber wenn man jetzt im Consulting ist, dann ist man ja auch öfter mal im neuen Projekt oder so, bei einem neuen Kunden. Und da denkt man immer so, oh, diese ganzen wichtigen Sachen, die muss ich mir jetzt mal irgendwo schön strukturiert ablegen, damit ich da später nochmal reingucken kann. Und dann machst du dir hier so einen Ordner, Dev-Systeme und weiß ich nicht, Verwaltung und Wiki und keine Ahnung, und legst die ganzen Bookmarks ab, und dann klickst du die nie wieder an.
Mhm.
Also wofür sind eigentlich Bookmarks? Das ist meine Frage eigentlich. Das ist jetzt noch nicht die Idee, wie man es revolutionieren kann, aber ich verstehe Bookmarks nicht.
Mhm.
Benutzt du Bookmarks?
Ich benutze Bookmarks. Ich habe damals sowas wie Delicious verwendet.
Was ist das denn?
Delicious.
Ist das irgendwie sowas, das zu der Zeit als MySpace noch irgendwie ein Ding war? Oder?
Das.
Was holst du jetzt hier wieder aus der Mottenkiste?
Das war ein Online-Tool, mit dem man, ich schaue bedeutungsschwanger in eine Richtung, Links abspeichern konnte.
Oh, okay, krass. Oh. Dann hatte man seine Bookmarks nicht einfach nur lokal, sondern man hatte die auch direkt online. Das klingt geil.
Das ist richtig geil. Ja. Es gab dann Delicious Apps, wo du das dann überall hattest.
Okay. Also bedeutet das, die haben schon mal versucht, die Bookmarks zu revolutionieren oder was?
Mhm.
Okay, und hat es geklappt?
Ich weiß nicht mehr, was aus Delicious geworden ist. Es gab es einfach irgendwann nicht mehr. Ich glaube, es gab noch irgendwelche anderen Dienste, aber es, ja.
Gut, also du benutzt aber Bookmarks.
Ja, ich benutze Bookmarks. Und ich benutze für sowas ähnlich jetzt sowas wie Pocket.
Mhm.
Aber
was ist Pocket? Ist das sowas wie Delicious?
Pocket ist eher was fürs Offline-Reading. Da kannst du mit Links verwalten, also was heißt verwalten? Also du kannst damit das, was kennst du so Leute, die bei WhatsApp Links schicken, so Blogposts?
Ja.
Kennst du das? Und die kannst du dann ins Pocket reinschmeißen und dann lädt diese App das für dich automatisch runter.
Die Seite. Okay. Was, wenn die hinter einer Paywall ist?
Dann funktioniert das nicht.
Ah, okay.
Und dann kannst du die dann im Zug angucken, wenn du vielleicht den Menschen mal besuchst. Vielleicht, um einen Podcast aufzunehmen.
Ah, okay. Aber jetzt habe ich ja immer, wenn ich unterwegs bin, LTE.
Ja, aber das Ding ist halt einfach schneller. Ja, Pocket hat auch jetzt nicht so wahnsinnig funktioniert. Also ich bin, glaube ich, auch der einzige Pocket-Nutzer. Also die Anrede in den
Du bist auch der Einzige, der WinRAR bezahlt hat, ne?
In der Anrede vom CEO, die der Regen hier ist Stephanie from Pocket. Hm. Da wird nicht mal irgendwie, da steht nicht Dear All, sondern irgendwie Dear One steht da noch drin. Das ist der einzige Kunde.
Dear Holger.
Dear Holger, ja. Nee, das wäre egal. Aber das geht in die Richtung. Damit speichere ich halt auch so random Links, die reinkommen. Das ist aber keine Struktur.
Genau,
hier geht es ja, glaube ich, eher um die Struktur.
Nee, das möchte ich mal kurz aufgreifen, weil Pocket ist, was, wie du es beschreibst, benutzt du es eher wie eine Leseliste. Also es gibt ja im Safari zum Beispiel auch die Leseliste.
Mm, genau.
Das heißt, irgendjemand schickt mir irgendeinen Random-Link auf die 15. Subseite von irgendeinem Blog über, weiß ich nicht was, norwegischen Black Metal. Und dann denkst du, oh, das will ich mir aber später mal durchlesen. Und damit du das nicht vergisst und das nicht wieder aus der Diskussion mit dem Benedikt rauspopeln muss, weil, ne, du weißt zwar, der hat immer die besten Black Metal-Links für dich, dann packst du das in deine Leseliste. Okay, ja, Haken dran. Ja. Verstehe ich. Ich habe auch eine Leseliste, wo 15 Sachen drin sind, die ich mir niemals durchlesen werde. Ist für mich genau dasselbe wie Newsletter, werde ich mir auch nie angucken. Also, was ich nicht jetzt sofort gucke, das gucke ich mir nur an, wenn der Holger mir dann sagt, jetzt guck dir das endlich mal an.
Also,
Bookmarks oder Browser-Bookmarks waren und nach meinem Verständnis eher immer so, dass du da Landingpages drin abspeicherst.
Hm.
Also die Landingpage von dem tollen Food-Blog oder die Landingpage vom CI-Server oder die Landingpage von der Int-Umgebung und der Prot-Umgebung.
Hm. Was ich dann noch benutze, was ich wahrscheinlich Ende des Jahres abschaffen werde, weil ich es einfach nicht mehr verwende, ist RSS-Feeds und RSS-Feeds-Aggregatoren.
Mhm.
Da benutze ich, war ein großer Fan vom Google Reader.
Mhm. Ist das sowas wie Delicious?
Sowas wie Delicious, ja. Jetzt such mal nach Delicious, Alter.
Ob es das noch gibt.
Ja, du kennst ja nix. Du rennst ja am Leben vorbei.
Köstlich heißt das.
Ja, das ist richtig, ja. Delici.us.
RS gibt es da nur. Delicious.rs.
Aha.
Ich kann es auch mal hier oben in der, anstatt das bei Ecosia zu suchen, kann ich auch mal in der Adressleiste eingeben.
Ja.
Ne, genericdomainmarket.com.
Also, du musst auch delicious.us oder nicht, also das letzte.
Ach so. Das ist so ein URL-Hack quasi.
Ja. Ja, das machst du gut. Wir gucken das im Nachgang mal nach. Du kriegst das mit dem Link nicht hin.
Okay. Das muss ich mir vielleicht mal ein Pocket abspeichern. Dann kann ich mir das später angucken.
Ich war bei Feedly und beim Google Reader. Also ja, RSS-Feed sagt dir noch was, oder?
Ja.
Ja, ja.
Wir machen ja einen Podcast, also.
Ja, aber hast du da sowas schon mal eingesetzt? So als, also nicht nur.
Ich glaube, das habe ich auch in der Hey-Folge berichtet. Ich habe mal mir Feedly komplett eingerichtet, habe da alles reingepackt mit, weiß ich nicht, Martin Fowler-Blog und irgendwas-Blog und habe es mir nie wieder angeguckt. Und deshalb sind für mich RSS-Feeds und Newsletter einfach alle sinnlos.
Ja, ich benutze es halt auch nicht mehr so stark, aber wenn du sagst jetzt zum Beispiel den Kochblog, die Landingpage vom Kochblog, das wäre für mich ein klarer Fall von Feedly. Also wenn ich da reingucke, gucke ich in meine Kochsektion, wo ich dann die neuesten Kochrezepte-Dinger drin habe. Dafür würde ich es noch verwenden.
Genau, aber also jetzt nochmal zum Thema Browser-Bookmarks. Du hast eigentlich auch keinen Use Case für Browser-Bookmarks, oder?
Doch schon. Also für diesen Link auf in die Int-Umgebung schon. Aber ich würde mir jetzt den Link auf den neuesten Blog von James Hoffman würde ich mir nicht als Browser-Bookmark machen.
Also da ist es bei mir so, wir sind ja so ein bisschen auch so Tastaturmenschen, ja. Wir können das ja nicht haben, wenn jemand irgendwie programmiert und dann auf einmal die Maus anfasst. Also unter uns gesagt, Leute, die beim Programmieren die Maus in die Hand nehmen, haben die Kontrolle über ihr Leben
verloren. Ach, mir ist es relativ egal, eigentlich.
Deshalb, wenn ich in meinem Browser bin, dann drücke ich halt Command T für ein neues Tab und Command L, um in die Adresszeile zu kommen und dann gebe ich halt int. Irgendwas ein und dann habe ich schon in der Historie als ersten Treffer das Ding, wo ich hin will.
Ja, also das stimmt. Also das ist manchmal funktioniert die Historie einfach nicht vernünftig. Oder dann sagst du mal, aus Gründen willst du die ganzen sagst du.
Du willst auch mal was klicken.
Willst du was klicken?
Du willst einfach mal nach der Arbeit nach Hause gehen und das Gefühl haben, dass du was gemacht hast.
Nein, aber
dass du auch mal ein paar Klicks gemacht hast.
Weil das ist jetzt ein rein organisatorisches Ding. Wenn du mal wieder irgendwelche Caches löschen willst, weil wieder irgendeine Kacke nicht funktioniert, in den meisten Browsern ist es so aufgebaut, dass damit der Verlauf auch gerne gekillt wird.
Okay.
Das musst du oft auch wegklicken dann.
Okay.
Und dann so Verlauf ist auch gerne mal weg.
Ja.
Wohingegen so Browser-Bookmarks sind eher dann persistent. Aber okay. Ja, ich bin auch eher der Mensch, der das dann aus der Historie rausholt.
Okay, also meine These ist, Bookmarks sind sinnlos, braucht kein Mensch, außer vielleicht für diesen ganz spitzen Use-Case, den du da hast. Aber ich vermisse auch nichts.
Welchen spitzen Use-Case?
Ja, dass du halt irgendwie deine Int-Umgebung dir die Adresse nicht merken kannst und wenn du den Browser-Cache leerst, ist die weg. Okay, kann ich nachvollziehen. Was ich ganz nett finde, ist, was wir jetzt viel machen, das dann im Slack als Channel-Beschreibung zum Beispiel irgendwo reinpacken. Weil du bist halt immer im Slack und da dann solche Informationen hinzupacken, finde ich irgendwie praktisch.
Ach, ihr habt einen Slack-Channel nur für Links?
Nein, aber wir haben zum Beispiel einen Slack-Channel für Benachrichtigungen von dem und dem System, also von der Testumgebung, von der einen Testumgebung, von der anderen Testumgebung. Und da kannst du dann oben in der Description zum Beispiel einen Link reinpacken.
Ja.
Dann weißt du direkt, okay, wenn da jetzt irgendwie eine Benachrichtigung kommt, hier gab es einen Error, dann kannst du in den Channel gehen, kannst direkt auf den Link klicken oben und dann bist du sofort da. Dann brauchst du das im Endeffekt auch nicht mehr. Also ist halt ein Ersatz. Die Idee von der Folge ist ja, das müsste man mal revolutionieren, aber ich wüsste jetzt gar nicht, wie das irgendwie mein Leben einfacher machen könnte, weil ich vermisse eigentlich nichts. Eigentlich ist das nur die Feststellung, dass ich keine Bookmarks brauche. Das ist eine Funktion, die ich nicht benutze und nicht brauche.
Aber Wie sieht jetzt denn deine Browser? Also wenn du jetzt Command-C drückst, was passiert da? Da ist ja nichts.
Wie meinst du, siehst da nichts?
Also,
soll ich das beschreiben, was man da jetzt sieht, oder?
Nein, ich sehe keine Bookmark-Leiste.
Ja, die habe ich ausgeblendet, weil ich die Bookmarks nicht benutze.
Ach so, vielleicht fangen wir erstmal damit an. Vielleicht
dann. Also ich habe hier eine Lesezeichenliste, da habe ich so ein bisschen, ne, siehst du, halt Gradle-Zeug irgendwie.
Aber der Zugriff ist natürlich auch relativ umständlich. Da musst du, guck mal, ich sehe schon, Leute, ihr seht das jetzt nicht, aber der Ben hat eine Maus in der Hand.
Ja, das ist ziemlich blöd. Aber selbst wenn ich die Browserleiste hätte, dann würde mir die ja vertikalen Platz nehmen, weil die dann da wäre. Das würde mich ja schon stören.
Ja, die wird zum Beispiel im Chrome nur angezeigt, wenn, also nur bei der Startseite.
Ja, ich benutze Firefox.
Das weiß ich nicht, wie das bei Firefox funktioniert. Wahrscheinlich genauso.
Ja, aber also nochmal, ich brauch's ja
nochmal.
Ich,
Holger, nochmal.
Ich unterstreiche diesen Punkt nochmal, Holger. Ich brauche es ja nicht. Also,
ach so.
Deshalb habe ich ja versucht rauszufinden, wofür du Bookmarks benutzt. Und du hast ja eigentlich gesagt, du benutzt Bookmarks eigentlich auch nicht. Du benutzt halt irgendwelche Tools, die der Chef von MySpace irgendwann erfunden hat, die heute auch keiner mehr kennt. Und dann hast du halt noch die It-Umgebung abgespeichert, weil du manchmal deinen Browser-Cache leerst.
Genau, das ist
deine Verwendung von Bookmarks.
Ja, genau. Ja, aber gut, du möchtest dann jetzt eine Revolution haben. Also,
ja,
aber,
die Revolution ist das einfach aus allen Browsern zu entfernen, weil es ja kein Mensch braucht.
Ach so, aber was?
Ist das vielleicht so ein Stück Internetgeschichte? Lesezeichen so?
Vielleicht,
ja. Es gibt ja so ein paar Sachen aus der Frühzeit des Internets, wo man sich heute so Newsgroups, kennst du Newsgroups?
Ich wollte gerade auch sagen, Newsgroups.
Solche Sachen irgendwie oder Mailinglisten. Kein Mensch kann was mit Mailinglisten anfangen.
Du bist bei Apache.
Ja, ich finde es total kacke.
Achso, aber Newsgroups waren geil. Also damals habe ich mich immer aufgeregt, was, wie der raue Ton so war. Und jetzt gucke ich bei uns ins Slack rein und denke mir, oh, Bad Wunst damals in den Newsgroups, was war das nicht? Es wurden zumindest keine Schimpfwörter verwendet.
Kann man Newsgroups eigentlich auch in Feedly abspeichern?
Ich glaube sogar schon, ja. Aber in Delicious auf jeden Fall.
Ja, okay, also Thema Bookmarks, ich glaube, da holen wir heute nicht mehr raus. Meine These, man, Bookmarks braucht kein Mensch. Sagt mal, wenn ihr die Folge hört und ihr denkt jetzt, boah, ich habe da ja so einen tollen Bookmark-Ordner, da sind alle wichtigen Bookmarks drin. Was speichert ihr in euren Bookmarks und warum macht ihr das?
Ja, boah, okay.
Ich würde sagen, bevor du hier dein nächstes Knaller-Thema raushaust,
ich habe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Themen.
Was? Ich habe, das, was ich jetzt hatte, war mein Bestes. Die anderen beiden, das sind nur ein Halbsatz im Prinzip. Da bin ich ja mal gespannt, was da jetzt noch kommt bei dir. Soll ich mal das Kiezkeule aufmachen? Ja. Damit wir hier ein bisschen.
Also, ich habe ein Thema, so ein richtig großes Thema, so ein richtig großes Thema, aber das andere Thema ist schwach.
Okay.
Aber ich.
Das ist jetzt irgendwie nur Schaum bei mir geworden?
Wir sind bei Minute 50 schon?
Ja, Holger, wenn du einmal ins Schwärmen kommst, dann ist auch kein Halten mehr.
Ach du Scheiße.
Deshalb, ich dachte mir, okay, gut, hat er 8 Themen. Dann wird er vielleicht jetzt noch eins von unterbringen. Dann machen wir es einfach so wie mit der Montagsquatscher-Folge über Test-Frameworks. Wir machen irgendwann mal eine zweite Folge und dann sprechen wir das mal zu Ende.
Ah, was bringe ich denn jetzt? Ich bringe das Thema. Das hat was mit einem Thema zu tun, was wir noch nicht gebracht haben, aber es hat auch was mit der letzten Folge zu tun.
Okay, da bin ich gespannt.
Wir können das auch sehr schnell abbrechen, das Thema, was wir nicht abbrechen werden.
Möchtest du vielleicht erst das Bier würdigen oder?
Ach so, ich würde.
Sind das jetzt hier irgendwie ganz neue Sitten bei
uns? Wir haben keine Zeit.
Oh, also wir trinken das Brewdog Kiez Keule und Holger sagt schon.
Es riecht, also Dortmund Export haben wir ja immer früher getrunken, oder?
Ich nicht, aber.
Du hast Lüdenscheider Import getrunken, oder? Die Reihenfolge war falsch.
Ja, das schmeckt jetzt irgendwie sehr flach, ne?
Mhm.
Schmeckt so ein bisschen flach und nichtssagend.
Ja.
Also da hat Brewdog, haut da schon sonst bessere Sachen raus, ja, würde ich sagen.
Ja.
Und ich muss sagen, mich verwirrt auch so ein bisschen der Name Kiezkeule, ehrlich gesagt, weil Kiez ist für mich
Berlin, ja.
Ist für mich eigentlich eher was ich mit Hamburg verbinde.
Kiez?
Ja.
Nee, Kiez doch eher, was wird auch.
Also ich glaube, Kiez ist ja eigentlich der Begriff
für
Stadtteil oder so.
Ne? Ja, das ist richtig, aber ich.
Oder für ein bestimmtes Revier in einer Stadt. Kiez, aber
ja, doch Hamburg oder Berlin.
St. Pauli und die Reeperbahn nennt man
eigentlich. Ja, Kiez. Ja, das ist richtig.
So, und dann verstehe ich nicht, was hat das jetzt hier mit dem Dortmunder Export zu tun?
Weiß ich auch nicht. Warum sag ich denn gerade
Berlin? Das müsste irgendwie so ein Ruhrpott-Keule, könnte das von mir aus heißen oder so. Dann würde ich sagen, okay, Dortmunder Export, aber Kiezkeule?
Hm. Weiß nicht.
Na gut, Holger Große Plankermann liefert jetzt das Knallerthema ab.
Was revolutioniert werden müsste, sind Jobplattformen.
Aha, ja.
Ja, du hast beim letzten Mal ja darüber abgerantet, dass die einzigen E-Mails, die du noch so kriegst.
Ich bin ein bisschen an die Decke gegangen, ne?
Ja, du hast, und dann denke ich mir, da habe ich mal drüber nachgedacht. Und habe in der Zwischenzeit auch 2 bis 23 Mails von Headhunter gekriegt, die mir doch mal irgendwie weismachen wollten, dass ich doch endlich mal Cobol entwickeln sollte. Das könnte ja ein nettes Angebot sein, was da ist, aber irgendwie geht da Angebot und Nachfrage irgendwie aneinander vorbei. Und das ist ja irgendwie doof. für beide Seiten.
Also ich muss sagen, ich finde bei Xing schon total lächerlich, das ist ja im Prinzip ein soziales Netzwerk,
ja,
dass du Geld bezahlen musst, um die Funktion eines sozialen Netzwerks zu benutzen. Also du musst Geld bezahlen, wenn du Leute suchen willst. Das ist
ja gut, das ist also, das ist, finde ich jetzt noch okay. Und wenn man irgendwie weniger Werbung dafür hat, finde ich das durchaus okay, das so zu tun. Nur, ja, Xing war am Anfang, glaube ich, auch eine gute Idee. Aber ich sehe da, also das ist, also nach dem, was du da letztens reingeworfen hast, sehe ich da wenig Sinn drin. Mhm. Also ich habe auch, das ist auch so ein Punkt, ich habe jetzt keine richtige Idee, wie man das jetzt revolutionieren könnte. Ich wüsste jetzt auch nicht unbedingt, was würde ich denn wollen, aber keine Ahnung. Ich, zumindest, wenn mich ein Headhunter schon anschreibt und wenn ich schon bei Xing und LinkedIn geschrieben habe, Leute, ich möchte nicht, dass das Headhunter mich anschreiben und die Headhunter dann nicht sich dann als, weiß ich nicht, was verkleiden, dann sollte da zumindest irgendwas sein, wo ich dann auch mal gerne, also wo ich da mal drüber gucke und nicht.
Ich würde halt gerne mal da so einen Einblick bekommen, wie Xing so in seiner Gesamtheit funktioniert, weil wir haben jetzt natürlich diesen sehr tech-mäßigen Filterblasenblick da drauf, wo man sich als Softwareentwickler so in der jetzigen Zeit so ein bisschen aussuchen kann, wo man arbeiten will. Vielleicht ist das in anderen Branchen halt was ganz anderes.
Das mag sein. Das kann sein. Ich meine, für mich wäre jetzt die nächste Frage gewesen, wie gibt's denn schon Beispiele, wo es denn gut funktioniert? Also wer jetzt im Tech-Sektor ist Twitter zum Beispiel. Du hast ja, glaube ich, jetzt das Gradle-Ding kam ja doch irgendwie über einen Post über Twitter. Das hast du mal erzählt. Stack Overflow ist nicht uninteressant. Also wenn du suchst irgendwas und dann kriegst du angezeigt, ach, du suchst jetzt hier nach Kobol und hier suchen wir Leute, die Kobol können.
Ja, okay. Das wobei, ich finde die Jobanzeigen bei Stack Overflow finde ich sehr unauffällig. Die sind mir noch nie aufgefallen.
Ja, das ist auch nicht geil. Aber das finde ich jetzt interessanter als ja, wie gesagt, das was da wöchentlich bei Xing reingeflattert
kommt. Ja, da hast du jetzt natürlich sehr viele Punkte irgendwie. Also dieses Anzeige schalten bei Stack Overflow ist ja quasi der Arbeitgeber, der Mitarbeiter sucht. Schaltet eine Anzeige nach unbekannt und hofft, dass jemand durch Zufall das sieht und da draufklickt. Ohne Vermittler quasi. Bei Xing, was uns da nervt, ist ja im Prinzip, dass wir eigentlich da einfach nur sein wollen, ohne irgendwie genervt zu werden. Und dann gibt es ja die Headhunter, also das sind ja auch Unternehmen quasi, die dafür da sind, Mitarbeiter zu suchen für Firmen. Und die haben halt ihre Premium-Accounts und machen dann irgendeine Query, wo du dann drin landest und dann schreiben die einfach an 1000 Leute hier, bester Job für dich.
Ja, stopp. Also, ja, bin ich dabei. Allerdings ist es so, was mich am Ende des Tages interessieren würde, ist eine von mir aus eine Stellenanzeige, wo ich sage, boah, das ist ja ganz nett. Das klappt bei Stack Overflow dann zumindest bei Techies dann besser, weil ich suche gerade was und das ist dann möglicherweise was, wo ich mich mit auskenne und dann könnte das ja auch ganz interessant sein.
Ja.
Und das Matching klappt jetzt automatisiert besser als das, was die Headhunter, die Headhunter, sage ich jetzt mal, hier mit Anführungsstrichen, händisch durchführen. Klappt da schlechter. Also da klappt das Matching jetzt nicht so gut. Also wenn die jetzt mir irgendwie den nächsten .NET-Job anpreisen, dann frage ich mich, ist das, gut, ich lehne mich aus dem Fenster und greife vielleicht ein bisschen zu hart Headhunter an, die machen ja wahrscheinlich auch ihren Schnitt. Aber dadurch, dass die das händisch machen und nicht algorithmisch, irgendwie, wie Stack Overflow vielleicht, oder wie, keine Ahnung wer, brauche ich ja irgendeinen Mehrwert dadurch, dass ich das händisch mache. Und händisch ist dann ja vielleicht eher so diese persönliche Ebene, die oft ja auch so vorgegaukelt wird, die aber irgendwie so, immer so ein bisschen beschmunzelt wird.
Ja.
Wenn so ein Headhunter mal versucht, ein bisschen was Technisches zu machen. Aber da weiß ich nicht, gäbe es vielleicht, wenn Platz.
Ist das, ich wollte dich nicht unterbrechen.
Achso, du hast deinen Finger gehoben. Du hast
Ich wollte mich melden.
Achso, nein, aber ich weiß nicht, was ich von einer Plattform erwarte. Ich meine, Xing und LinkedIn sind für mich auch primär dafür da, dass ich mich mit Arbeitskollegen verbinde.
Das ist nämlich der Punkt, den ich auch sagen wollte. Du gehst dahin und hast eigentlich das Ziel, mit Leuten in Kontakt zu bleiben, die du von der Arbeit kennst, aber gerätst gleichzeitig in dieses Netz aus Headhuntern, was ja vermutlich das Hauptgeschäftsmodell ist von Xing ja nicht. Xing hat ja eigentlich das Geschäftsmodell, die Premium-Abos zu verkaufen, oder?
Ich nehme an, dass das so...
Das heißt, denen ist es eigentlich jetzt erstmal egal, ob es da jetzt... Wahrscheinlich haben die meisten Headhunter ein Premium-Abo, das heißt, das ist für die wichtig, dass die da zufrieden sind. Deshalb habe ich gerade überlegt, ob es besser wäre, eine Plattform zu haben, wo du dir nur dann einen Account anlegst, wenn du auf Arbeitssuche bist. Oder wenn du sagst, ich will wirklich jetzt, wo es gar nicht diesen Vernetzungsaspekt gibt, sondern einfach klar ist, wenn ich mich hier anmelde, dann werde ich auch angeschrieben und ansonsten melde ich mich da nicht an. Oder mit anderen Worten, wenn der ich möchte nicht angeschrieben Haken bei Xing funktionieren würde.
Ja gut, das ist natürlich, wenn Xing ein Business-Netzwerk ist, Stellenvergabe funktioniert ja auch oft auf inoffiziellen Wegen über Leute, die Leute kennen. Und ich sehe da schon eine Verbindung. Allerdings ist es zumindest bei mir in meinem Netzwerk so, dass, also in meinem Xing-Netzwerk so, dass es da selten, dass da direkte Anfragen gibt. Hör mal, hier magst du nicht bei XY anfangen. Sondern es ist die überwiegende Anzahl sind Headhunter-Anfragen.
Ja.
Also von daher weiß ich, ob man das jetzt trennen kann. Keine Ahnung. Aber was mich interessiert, sind, also wenn ich auf Jobsuche bin, ja, irgendwas Direktes an Ergebnis, an, keine Ahnung, Stellen, die interessant sind. Du sagst, wenn ich auf Jobsuche bin, vielleicht es interessiert mich letztendlich auch, wenn ich nicht auf Jobsuche bin, was gibt's denn überhaupt?
Ja.
Was sind denn vielleicht interessante Firmen? Jetzt, ja, also aus verschiedensten Gründen. Vielleicht noch nicht mal aus Jobsuchengründen, sondern vielleicht auch aus Gründen, was können Leute denn noch?
Ja.
Was müsste ich jetzt als nächstes lernen?
Vielleicht müsste so eine Plattform einfach anders gestrickt sein, so vom Use Case. Also irgendwie ist Xing ist halt irgendwie darauf, du hast halt dieses Netzwerk, du hast irgendwie Firmen, du hast die Headhunter. Das Unternehmen beauftragt den Headhunter, irgendwie Leute zu finden und dann gehen die halt los und machen da ihre Massenspam-Anfragen. Deshalb fand ich den Punkt, den du hattest, dass es besser wäre, wenn das so ein direkteres Matching wäre. Es gibt auf der einen Seite Firmen, die haben Stellen, es gibt auf der anderen Seite Leute, die an Stellen vielleicht interessiert sind. Und jetzt wird irgendwie automatisch ein möglichst guter Match gefunden.
Ja.
Das wäre vielleicht was jedenfalls für die Tech-Branche, wo man als Arbeitnehmer die freie Wahl hat oder relativ freie Wahl hat, wäre das vielleicht besser. Also ich will nicht sagen, dass das für jeden Bereich besser ist, aber es ist, glaube ich, wir sind halt so genervt, weil wir halt relativ viele Anfragen bekommen und die meisten davon nicht passen und wir eigentlich auch, ja, ist jetzt nicht so, dass man ständig irgendwie auf der Suche ist, ne?
Ja.
Das ist, glaube ich, das Hauptproblem. Also wäre...
Ist das vielleicht auch eine etwas elitäre Forderung, dass das...
Ich glaube schon. Also das sage ich ja immer wieder, dass wir ziemlich privilegiert sind eigentlich in dem Bereich, wo wir arbeiten.
Das ist richtig,
ja.
Tja.
Also das ist schon die zweite gute Geschäftsidee, die du dir heute raushaust, Holger.
Ist das so? Okay. Ich sollte Entrepreneur werden.
Ja.
Mit durchgestrichenem dänischen Ö.
Und einem durchgestrichenen dänischen L. Noch einfach mal dazwischen mixen irgendwo.
Ja. Na gut, machen wir da einen Haken dran oder ist das, wie sieht das aus?
Ich finde das gut, dass wir das mal so angeklärt haben. Ich glaube, da haben wir noch nicht der Weisheit letzten Schluss, aber ich denke, wir haben da für uns irgendwie identifiziert, dass es ist eigentlich genauso mit den Bookmarks. Ich finde es ganz spannend an dieser Diskussion, mal wirklich so zu hinterfragen, brauche ich das eigentlich? Ich brauche keine Bookmarks und ich brauche eigentlich auch keine Jobnetzwerke. Und ich brauche eigentlich keinen Datenbankzugriff.
Ja. Nein, also ich sag, bei Stack Overflow klicke ich hin und wieder schon mal drauf, wenn ich die Links sehe. Also echt? Das ist okay. Wirklich ein bisschen
unschön. Das ist so an der rechten Seite, so ist das.
Naja, da klicke ich dann schon mal drauf, wenn ich dann irgendwie...
Boah, ich weiß nicht, wenn ich da irgendwie 15 Ebenen tief in irgendwelchen Concurrency-Problemen abgetaucht bin, dann will ich einfach nur die Antwort auf meine Frage wissen. Da gucke ich nicht links und nicht rechts, aber vielleicht soll ich da mal ein bisschen drauf achten, was da so für mich irgendwie für meine Anfragen als Match irgendwie rausgesucht wird.
Das ist, ja, also besonders an so Tagen wurde dann mal wieder von einem netten Headhunter, vielleicht sogar noch mit einem jovalen IT-Scherz, da irgendwas gekriegt hast. Aber ja, es ist elitär, das ist richtig. Aber ich glaube, wir sind nicht die einzige Branche, für die das Geld.
Ja, wahrscheinlich ist das bei Maschinenbauingenieuren.
Genau, und hätte ich so. Jetzt auch, also jegliche Form von Techies ist das irgendwie. Aber warum ist das in anderen Branchen nicht so? Warum ist das für Controller nicht so? Für Leute in Management-Ebenen?
Ich glaube, Leute in Management-Ebenen könnte ich mir vorstellen, dass da auch viel gesucht wird. Ich glaube, jetzt beim Thema Controlling ist es vielleicht so, dass da dann der Pool an Leuten, die das machen, vielleicht größer ist einfach.
Mag sein, ja.
Aber ist jetzt auch nur eine Vermutung irgendwie.
Ich weiß nicht.
Okay. Soll ich einen raushauen?
Ja.
Ich habe ja gesagt, es wird esoterischer.
Ja.
Und es wird auch unkonkreter. Also mein Bookmark-Thema war ja schon sehr unkonkret. Jetzt habe ich was noch Unkonkreteres. Mm. Und zwar bin ich der Meinung, man müsste eigentlich mal Programmiersprachen.
Es müssten Revolutionen revolutioniert werden. Genau.
Ja, genau. Nee, aber ich bin der Meinung, wir müssten eigentlich mal endlich Programmiersprachen revolutionieren.
Okay.
Weil
ich hatte überlegt, ob ich dieses vage Thema drauf, aber ich habe mich nicht getraut.
Ich habe es noch ein bisschen konkreter. Also ich habe auch zwei Beispiele, wo ich das so ein bisschen sehe. Also es gibt ja da so ein bisschen den Bereich, wie entwickeln sich Programmiersprachen denn überhaupt weiter? Ja, da haben wir dann...
These gar nicht.
Doch, es gibt ja Entwicklung. Also man hat ja sowas wie Idris zum Beispiel, wo halt, also so, wo Experimente gemacht werden, ne?
Ja,
mit Typsystem. Ja, ja. Oder ich hatte dir ja letztens auch von diesem schönen Paper erzählt, von den Leuten, die Haskell machen, die mal gesagt haben, wir brauchen ja jetzt, wie hieß das noch?
Dependent Types.
Dependent Types sind ja die Typen, also ist ja das, was Idris macht quasi.
Das stimmt. Das, doch. Idris, type as a function quasi, aber type-driven development ist halt aber
dependent. Also wir haben die Begriffe anscheinend vergessen. Ich erzähle nochmal kurz, was der Clou bei Idris ist. Idris hat nämlich ein dependent type system und das bedeutet, dass man bei der Definition von Typen auch Werte benutzen darf. Also man kann zum Beispiel, von Java kennt man ja eine List von String, dann ist der Typ List mit dem Typ String parametrisiert quasi. Das heißt, diese Liste kann dann nur noch Strings enthalten. Bei Idris kann man aber auch Werte benutzen, wo man halt bei Java nur String hinschreiben kann. Da würde man dann zum Beispiel sagen, eine List von String der Länge 5. Und 5 ist ja ein Wert des Typs Int. Das heißt, man benutzt diesen Wert bei der Typdeklaration und erzeugt dadurch eine Liste, die nur Strings beinhalten kann und immer die Länge 5 hat, maximal. Das ist so eine Entwicklung, wo ich sagen würde, okay, das andere Beispiel, was ich gerade mit Haskell gemacht habe, sind Funktionen, die Parameter bekommen, wo jeder Parameter genau einmal benutzt werden darf und muss quasi. Also man hat eine Funktion, die bekommt ein A und dieses A, auf das A darf man in der Implementierung der Methode einmal zugreifen und man muss mindestens einmal darauf zugreifen. Also es muss genau einmal benutzt werden. Und damit kann man auch eine bestimmte Klasse von Problemen total elegant, funktional lösen. Aber das meine ich gar nicht mal so. Also es gibt diesen Bereich der, okay, was gibt's denn für neue Features? Ich meine einfach, dass man Programmiersprachen und Programmierung generell mal komplett neu denken müsste. Und das Einzige, was mir zu dem Thema irgendwie eingefallen ist, was ich da gefunden habe, ist Unison. Das ist irgendwie so eine Programmiersprache, das ist richtig abgefahren. Das ist eine Programmiersprache, die ist, glaube ich, auf verteilte Systeme ausgelegt. Und da wird von jedem Codeblock wird ein Hash gebildet, der den Content dieses Codeblocks beschreibt. Und dann kannst du diesen Codeblock auf irgendwelche Compute-Nodes schicken. Also kannst du eine Funktion schreiben und sagen, so meine Funktion irgendwas. Und dann sagst du, schick das jetzt mal an 5 Nodes. Und dann wird quasi dieser ganze Funktionskontext irgendwie dahin übertragen. Also das ist irgendwie so ein bisschen Programmiersprache und verteiltes System miteinander verschmolzen. Und das, finde ich, ist mal wirklich weggegangen von, ich habe hier eine Textdatei und habe ein Bildtool, was irgendwie daraus einen kompilierten Code macht und dann führe ich das aus, hin zu was Neuem, Großartigen.
Ich habe mehrere Punkte dazu. Nummer eins, wie war das eigentlich? Fandst du eigentlich Textdateien gut als sagen wir mal, als Nährboden für deinen Code oder möchtest du das lieber irgendwie doch im AST abspeichern?
Ich denke, wenn man programmiert, das sollten immer nur Transformationen des AST-Seins.
Ich denke dabei. Auch, ja. Ich denke, ja. Ich habe da bei Twitter jetzt zwei Sachen zugelesen. Ich weiß gar nicht, ob die zusammenhängen. Das geht so ein bisschen in die Richtung Low/No-Code. Hängt für mich so ein bisschen zusammen.
Das, dieses Thema, ne, das schwadroniert aber auch immer so am Rande unseres Blickfelds irgendwie rum und du versuchst es immer so ein bisschen in die Folge zu bringen. Ich glaube, wir müssen demnächst echt mal das Thema Low und No-Code angehen. Na, wir müssen das einmal ausdiskutieren Ende diskutieren.
Nee, ich hab da jetzt was gesehen und das sah spannend aus. Es gibt wohl eine irgendwie so eine Sprachengine namens GPL3. Mhm. Ist das nicht schon eine Twitter-Filterblase durch?
Nee, ich weiß nicht, habe ich nicht mitbekommen anscheinend.
Und das ist das Ding, da hat irgendjemand eine Erweiterung zugeschrieben und das Ding kann dann aus natürlichsprachiger Eingabe kann der in dem Fall JSX generieren. Mhm. Also kannst du schreiben.
Ach, das habe ich auch gesehen, ja.
Ich weiß jetzt nicht, ob das ein Fake war, aber das sah mir, also aufgrund der Leute, die es dann geliked haben und retweetet haben, nicht so richtig nach Fake aus. Das kann halt noch nicht so wahnsinnig viel. Hm. So die Quintessenz war, ja, das ist jetzt noch nicht so weit, aber wenn man in diese Richtung weitergeht, wenn man die Geschwindigkeit anguckt, mag das vielleicht in 5 Jahren einen bestimmten Teil der Probleme abbilden.
Boah, ganz ehrlich, ne, solange ich Siri nicht fragen kann, wann der nächste Star Wars Film ins Kino kommt und die dann sagt, ich google für dich nach Star Wars, glaube ich nicht, dass wir mit Spracheingabe programmieren werden.
Das war das Zweite. Das war jetzt erstmal nur, ich beschreibe einfach nur, mach mir eine Seite mit 3 Inputfeldern und zwei Buttons. Das Zweite war, sprachgestützte Programmierung, da ging es drum. Das kam, glaube ich, aus der Amazon-Richtung. Und das war dann genau das irgendwie.
Ach, das Erste war quasi, du schreibst diesen natürlichsprachigen Text hin und der wird übersetzt.
Ja.
Okay.
Und das Zweite war per Sprache, ich weiß nicht, ob das von Amazon war, aber es war so ein Video, das war noch sehr holprig. Baue mir eine Seite, die das und das macht und deploy die dann. Mhm. Und da hat's mit diesen holprigen Spracheingaben konntest du dann schon eine deployte Anwendung bauen.
Okay.
Und das klang zumindest ganz interessant. Das ist nichts, was jetzt schon funktioniert.
Kann man dann sagen, bau mir einen Simple Storage Service und deploy den und dann hat man quasi S3 in einem Satz fertig gemacht, oder?
Nee, du konntest zum Beispiel was sagen, bau mir eine Seite für Customer oder für Kunden. Mhm. Fragt dich das System, welche Felder soll deine Seite haben? Mhm. Dann sagst du, ja, füge bitte ein Namenfeld für den Namen hinzu, füge bitte ein Feld für den, für die Adresse hinzu und bla 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 und dann deploy das Ganze und dann hast du das.
Das erinnert mich ehrlich gesagt so ein bisschen an Rails, aber mit Spracheingabe. Also.
Ja, das ist richtig, aber es ist für eine komplett andere Zielgruppe. Das ist richtig, dass ich kann damit nicht alle Probleme lösen. Also ich kann damit nur einen bestimmten Teil der Probleme lösen. Vielleicht irgendwann später sogar noch mehr. Aber gerade so, was so Richtung Prototyping geht, ich hatte so 2-3 Mal mit Kunden zu tun, die jetzt Applikationen gebaut haben, die waren gar nicht für den produktiven Betrieb, die haben einfach mal rumgespielt, was geht denn? Mhm. Und die einfach nur Ideen ausprobiert haben. Irgendwann hatten sie zwar immer noch Ideen, aber der Code brach ihn halt zusammen. Und dann musste man ihnen halt irgendwie helfen. Aber genau für solche Leute ist das. Die haben jetzt halt keinen, die haben ganz viele Ideen, aber nur begrenzte Programmierkenntnisse.
Ich habe da gerade so ein Blitzlicht und zwar denke ich gerade darüber nach, beim Pair-Programming ist ja auch die Idee, dass der eine, also der Driver, das intelligente Eingabegerät ist quasi, damit der Navigator so ein bisschen abstrakter darüber reden kann, was er für ein Problem eigentlich gerade lösen will oder was er eigentlich gerade machen will. Ohne,
halluzinieren wir gerade per Programming?
Ohne die Details hinzuschreiben. Und vielleicht, also das könnte ich mir schon vorstellen, dass man das vielleicht so ein bisschen AI unterstützt, besser automatisieren kann. Aber ja, weiß ich auch nicht so genau. Dass du eben halt diese intelligente, dass du eben nicht mehr, weißt du, jeden Buchstabe hinschreiben musst, sondern dass du irgendwie dann sagen kannst, okay. Aber ich meine, das Pair-Programm ist ja auch ein gemeinsamer Schaffensprozess, wo man mit dem anderen zusammen Gedanken austauscht und dadurch zu einer besseren Lösung kommt.
Ja, ich glaube auch, so sehr ich ein Freund von Pair-Programming und Mob-Programming bin und ja ein bisschen Erfahrung habe, so sehr glaube ich auch, dass das bei der geringen Anzahl der Menschen, die das wirklich machen, es noch weniger Menschen gibt, die das wirklich strikt nach diesen Regeln des Intelligent Input Device machen. Mhm. Von daher, ja, das kann man verbessern, das ist gut, aber ich glaube, das ist nur so ein Bruchteil. Also es ist leider nur ein Bruchteil, der unsere Entwicklerkollegen wird.
Ja, wobei wir sind jetzt eigentlich schon in dem Bereich Eingabe Devices oder Software gekommen und nicht so sehr, ich habe ja eigentlich gesagt, dass die Programmiersprachen an sich revolutioniert werden müssen. Ne?
Aber in welche Richtung denn? Also mein Eindruck von Programmiersprachen ist es...
Das ist alles schon ganz gut so, ne?
Nee,
du willst ja die Kobold-Zeiten zurück, haben wir schon rausgearbeitet.
Ja. Den werde ich aber jetzt nicht mehr los, weil ja, sehr gut. Nein, ich glaube einfach, dass die Entwicklungen, also erstmal finde ich das aktuell nicht so wahnsinnig viel so an der Uni Richtung Programmiersprachen passiert.
Du bist halt durch der totalen Bilder, ne? Was an den Unis
sagen. Ich krieg's zum
Du hast in deinem Feedly den Universitätsprogrammiersprachen-Feed eingebunden.
Wenn ich in Universität nach Software-Technik sehe ich den nächsten Model-Driven irgendwas Ansatz. Ja. Zumindest wenn ich dann bei uns hier bei der RWTH meinem Lehrstuhl gucke, die rennen immer noch zum ganzen Model-Driven-Fad nach.
Ja, ich weiß noch, die absolute Hype-Veranstaltung bei mir im Studium war im Masterstudium Distributed Objects and XML. Da ging es um so Sachen wie CORBA und XML-basierte Kommunikation. Also es war richtig am Zahn
der Zeit. Keine Ahnung, da wird auch noch was passieren, aber das ist ein völlig anderes Thema und ich sehe auch schon die Leute, die jetzt da mit den Hufen scharren.
Ja.
Wenn, guck dir Idris an, finden wir geil. Ist auch
universitär.
Warum finden wir es geil? Weil es geil ist.
Ja.
Nur das ist vom Mainstream relativ weit weg. Und das, was jetzt an Funktionalem als quasi das dem aktuellen Hype, der so im Mainstream langsam ankommt, das sind doch Ideen, die wurden in den 70ern entwickelt. Mhm. Und Ich weiß nicht, ob wir konzeptionell, also vom Ausdruck her, also wir reden ja darum, die Programmiersprache müsste irgendwie mehr ausdrücken können. Das müsste irgendwie eleganter sein. Ich glaube, da sind wir eher noch weiß ich nicht. Das ist, wir können schon viele Sachen relativ elegant ausdrücken. Das wir können es im Detail machen. Ich glaube, es geht eher darum, das Ganze zugänglicher zu machen. Oder wo, also, ja, keine Ahnung, die alte und neue Diskussion, ist Kotlin geiler als Java? Spoiler, ja, es ist so geiler als Java. Und weil es halt bestimmte Sachen besser macht, aber ist Kotlin jetzt in deinem Weltbild Programmiersprachen konzeptionell besser als Java?
Nee, das ist für mich nicht Programmiersprachen neu gedacht. Das ist halt einfach einige Flaws.
Genau, das ist eben der Punkt. Gut, das hat jetzt Higher Order Functions. Das ist vielleicht so ein Punkt. Das ist jetzt noch ein Unterschied zwischen Java und Kotlin. Weil das ist schon noch ein anderes Paradigma, was ich da habe. Aber ja, wo, vielleicht verstehe ich den Punkt auch noch nicht so ganz. Wo Programmiersprache im textuellen Sinne, was, wo du irgendwas komplett neu denken würdest?
Ich habe dir gesagt, es wird hier esoterisch. Ich habe selber
also du möchtest, dann lass uns mal ganz konkret werden. In welchem Dateiformat speicherst du das AST ab?
In einer .ast-Datei.
In einer .ast-Datei, sehr schön. Ja. Ja, ich weiß nicht. Programmiersprachen neu denken.
Ja, also ich fand, was du gesagt hast, eigentlich auch ein guter Punkt. Das, was wir jetzt machen, ist irgendwie das, was in den 70er Jahren irgendwie auch schon wir gemacht haben. Also da ist nicht so viel irgendwie dazugekommen. Also es ist halt immer noch...
Ich wollte gar nicht damit sagen, dass das jetzt... es hat seit den 70er Jahren gebraucht. In den 70er Jahren war Filter MapReduce das absolute Esoterik-Thema. Mhm. Das waren da Dependent Types. Mhm. Wäre das nicht total abgefahren, wenn wir nicht vorschleifen, sondern das vielleicht ein bisschen sprechen, aber das nicht. Das haben dann irgendwelche Batik-Shirt-tragenden Menschen in den 70er Jahren, während sie Led Zeppelin gehört haben, haben das dann... haben sich das ausgedacht, haben gesagt, wäre das nicht abgefahren? Und der alte Fortran-Mensch hat dann gesagt, Alter, ich schreibe hier eine Vorschreife. Was willst du denn? Geh Led Zeppelin hören. Ich höre jetzt hier, weiß nicht, was man da, was der Fortran-Entwickler in den 70er Jahren gehört hat. Mhm. Der Fortran-Entwickler an sich. Aber jetzt sind diese Gedanken ja quasi im Mainstream drinne. Mhm. Und es hat halt ein bisschen gedauert. Da müssten wir jetzt mal gucken, was so in der Zwischenzeit passiert ist, was dann demnächst in den Mainstream wandert.
Dependent Types.
Ich glaube es nicht.
Also
nicht in den nächsten 5 Jahren.
In Scala kommt ja so ein Stück weit Dependent Types
das mit rein. Scala ist aber auch kein Mainstream.
Aber Scala hat vielleicht den Mainstream schon sehr stark beeinflusst.
Ja.
Also Scala ist näher am Mainstream dran als Idris. Und wenn Sachen von Idris nach Scala wandern, dann
wird das
irgendwann auch.
Das ist richtig, das ist richtig. Ich muss jetzt aufpassen, was ich dazu sage, das ist richtig, aber ja.
Ja,
Scala. Gut. Scala.
Ja. Lassen wir es dabei. Holger, wir haben hier eine Stunde 20 auf dem Tacho. Sollen wir deine 8 Themen eben schnell noch durchgehen?
Ich habe noch ein Thema. Also ich habe noch, ich habe ein kleines Thema noch. Also ich habe, also
wo oder wollen wir eine Part 2 machen?
Die machen wir sowieso nicht.
Ein Part 2 mit nur den Holger-Themen.
Wir machen das ein Thema machen wir noch. Da geht es nämlich um Mobilität. Ich finde das.
Das ist ja ein schnelles Thema.
Das ist ein schnelles Thema. Das kann man auch, oder wir machen das in Folge 2.
Ich würde echt eine Folge 2 machen. Also jetzt so mit Hand drauf, dass wir die nächste Folge dann als Folge 2 machen. Weil wenn du echt noch so viele Themen hast, ich habe auch noch ein paar Themen. Vielleicht
denke ich die Themen
auch noch ein bisschen besser durch.
Das sind noch ein paar Themen, aber ja.
Also ich würde noch eine Folge 2 machen, wirklich. Ich würde mich darauf vielleicht committen, noch eine Folge 2 zu machen.
Ich würde mich auf jeden Fall vielleicht auch dazu committen, auch eine Folge 2 zu machen.
Also weil Mobilität hört sich wie ein großes Thema an.
Nein. Das hätte ich mir auch nicht getraut, das zu bringen, aber ich dachte mir zu diesem Zeitpunkt, dass sowas anzuteasern, finde ich doch perfekt.
Ja, komm, dann lass uns doch einfach eine Folge 2 machen. Die machen wir einfach direkt nach der Test-Frameworks Folge 2.
Nein, die machen wir direkt hier nach. Wir drücken jetzt auf Stopp und dann fangen wir sofort nochmal an.
Ja, jetzt sind wir gerade so redselig, ne?
Ja.
Wir haben uns wieder ein bisschen in Laune gequatscht, habe ich das Gefühl. Ne? Wir waren ja beide, hangen ja so ein bisschen wie ein Schluck Wasser in der Kurve, als wir angefangen haben.
Wer hat jetzt wen durch die Folge getragen?
Ich weiß auch nicht, irgendwie.
Wir haben Flügel gekriegt.
Ja. Ja, aber ich glaube, damit lassen wir es mal sein. Ne? Du gehst auch schon, du musst auch gleich wahrscheinlich schnell ums Eck, damit du schnell.
Ja, ich muss gleich los. Aber
wir trinken ja noch gleich in der Postproduktion das Weizen-IPA zu Ende. Ja. Oder fang's an zu trinken und gucken mal, ob es an mit dem. Was war es nochmal für ein Weizen-IPA?
Das andere? Ja, das Düsseldorfer Obermann. Genau. Obermann.
Ob das damit anstinken kann. Und ich würde sagen, wir entlassen die Hörer und Hörerinnen damit mal in die Woche, in den Tag, was auch immer ihr da draußen gerade tut. Habt viel Spaß dabei.
Bleibt gesund.
Lasst uns mal ein paar Sterne bei iTunes da. Schreibt uns mal, ob ihr Bookmarks benutzt und ob ihr in euren Bookmarks eure Datenbankzugriff-Queries abgespeichert habt oder wie ihr damit umgeht. Wer von euch kennt eigentlich noch Delicious und wer hat Feedly richtig sauber mal durchkonfiguriert bei sich? Schreibt uns das bei Twitter oder in die Kommentare. Und ansonsten würde ich sagen, habt eine gute Zeit und wir hören uns beim nächsten Mal.
Bis dann, tschüss. Ciao.
Ich habe mir jenes besagte Video über Mark Foster nicht angeguckt.
Warum?
Ich habe mir dafür aber das Video angeguckt, wie man Meatballs macht.
Und wir sind in der Folge aufhören. Das müssen wir gleich in der Folge besprechen, welche Videos wir geguckt haben. Das interessiert die Leute.
Ich muss sagen, ich fand das Video sehr witzig. Ich finde den Typ sehr witzig. Weil er zum Beispiel sagt, wenn man, was war das nochmal?
Ach, das ist die Adam Ragus hier.
Ja. Irgendwas hat er gesagt. Wenn man irgendetwas auf die Art und Weise isst, dann sollte man doch mal die Prioritäten in seinem Leben überdenken. Das fand ich ganz witzig, aber ich muss sagen, ich habe ja zu dir gesagt, hast du ein gutes Rezept für eine Soße zu Meatballs? Weil ich ja, die Meatballs nehme ich ja vegetarische.
Ja, ich hab das auch mit vegetarischen Meatballs gemacht.
Die Soße ist ja quasi passierte Tomaten. Jetzt nicht so, jetzt auch sagen können, nimm einfach eine Dose passierte Tomaten oder hau die da rein. Ich bin viel zu laut.
Weiß ich nicht. Du hast die ganzen Nuancen da verpasst mal wieder.
Die ganzen Nuancen?
Ja, hast du denn, ach, du nimmst schon, ach, wir nehmen schon auf. Das finde ich
gut. Wir nehmen eine Testaufnahme auf.
Hast du denn schon von den Kaffeemachern dir angeguckt, wie man für 100 Euro Kaffee selber röstet?
Das sind diese Österreicher, ne?
Die Schweizer, ja.
Ja, die habe ich wieder rausgehauen irgendwie.
Die sind geil. Das Video fängt an mit, ihr fragt euch jetzt sicher, ob man für 100 Euro einen vernünftigen Kaffeeröster erwarten darf. Die sagen Röster. Mhm. Also, ihr fragt euch sicher, ob man für 100 Euro einen vernünftigen Kaffeeröster erwarten darf. Mhm. Nein, darf man nicht. Wir testen den trotzdem.